Eigentlich macht mir am meisten Spaß, Privatleuten wirklich zu helfen. Wie hängt man Sachen bei sich zu Hause? Einen Schwerpunkt für eine Sammlung zu finden, die wirklich aber auch dann wieder zu den Privatpersonen, deren Umgebung passt und was zu machen, was ein bisschen ungewöhnlicher ist.
Herzlich willkommen in Folge 136 von Die Sucht zu sehen, dem Gräsebach-Podcast. Wir sind aus der Sommerpause zurück und ab sofort sprechen wir hier wieder alle zwei Wochen mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Katharina Herold. Ihr Vater ist der Gründer der Hamburger Galerie Herold. Ein Leben ohne Kunst kann sie sich demzufolge gar nicht vorstellen. Nach dem Studium in London und Stationen bei Christie's sowie einem Berliner Online-Auktionshaus ist Katharina ins Familienunternehmen eingestiegen. Darüber hinaus betreibt sie eine Agentur für Kunstberatung, sprich, sie kombiniert die Häuser, Geschäftsräume oder Möbel ihrer Kunden mit der passenden Kunst. Und als wäre das alles nicht schon schön genug, findet ihr Alltag auch noch abwechselnd zwischen Hamburg, Sylt und Mallorca statt. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist und uns davon erzählt. Herzlich willkommen, liebe Katharina Herold.
Dankeschön. Eine Sache würde ich gerne loswerden.
Ja.
Und zwar finde ich den Titel von dem Podcast total toll. Weil ich habe so häufig, wenn ich im Museum bin oder dann merke ich danach so, oh, mir tun ein bisschen die Augen weh, weil ich versuche nicht zu, also unbewusst blinzel ich manchmal nicht, um so viel wie möglich aufzunehmen über die Augen.
Verstehe.
Deswegen, also ich finde den Titel sehr schön gewählt.
Dankeschön.
Ja.
Liebe Katharina, jetzt stelle ich aber dich erstmal vor. Deine Berufsbezeichnung, die habe ich jetzt bei Instagram gesehen, lautet Kuratorin und Kunsthändlerin. De facto aber hat deine Arbeit, wie ich gefunden habe, noch etliche Dimensionen mehr. Zunächst mal rollen wir das Ganze mal von Anfang aus. Kunst wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt. Inwiefern?
Ja, also ich bin damit aufgewachsen, dadurch, dass mein Vater eben in den 70er Jahren vor meiner Geburt eine Galerie aufgemacht hat.
Damals 78 war das, gell?
78, genau. Damals aus seiner Wohnung heraus hat er seinen ersten Kunsthandel betrieben. Und wir haben das natürlich zu Hause schon, war das einfach ein Thema. Also wenn er neue Arbeiten erworben hat, dann wurden die häufig zu Hause als erstes vorgeführt und gezeigt und dann haben wir Werke besprochen.
Deine Mama macht auch was mit Kunst?
Meine Mutter war früher Lehrerin für lernbehinderte Kinder. War ich auch, wenn ich schulfrei hatte, dann war ich meistens bei ihr mit in der Klasse, weil sie eben das nicht immer. Ich bin in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen und sie hat in Hamburg unterrichtet und manchmal hatten wir dann nicht an denselben Tagen frei. Aber ist seit einigen Jahren, wir sind wirklich ein richtiger Familienbetrieb. Also wir sind jetzt auch gerade alle auf Sylt und dann hat jeder so seine Aufgaben und jeder hilft mit.
Ja, da habt ihr auch, da kommen wir auch noch drauf, habt ihr eine weitere Dependance. Deine Mama ist Schottin, glaube ich, gell? Und dein Vater aber Deutscher.
Meine Mutter ist halbe Schottin, also die ist in Schottland geboren und ist als Kind dann, sie war 8, ist sie nach Bayern nach München gezogen mit ihrer Mutter und ihren 2 Brüdern. Und meine Eltern haben sich in Italien kennengelernt.
Okay, schön.
Aber, ja. Aber Schottland spielt nach wie vor eine große Rolle bei uns. Und wir haben unsere Sommerferien als Kinder immer dort verbracht. Aber genau, also ich bin sehr mit Kunst aufgewachsen und ich glaube vor allem diese natürliche Herangehensweise, wie man mit Kunst umgeht und wie man es handhabt, ist so sehr verinnerlicht bei mir. Und ich finde das immer, ich sehe das immer so als so ein großes Geschenk, was ich auch gerne ein bisschen weitergeben möchte, weil ich natürlich weiß, es ist nicht jeder damit aufgewachsen und es haben viele Berührungsangst, was Kunst betrifft. Und das liegt mir dann irgendwie am Herzen, das so ein bisschen weiterzugeben, dass ich das Geschenk hatte, das in die Wiege gelegt kommen zu haben.
Ja, mittlerweile, wenn du sagst Familienbetrieb, arbeitet auch dein Bruder mit.
Ja.
Bei euch, ja? Also sind wirklich alle eingespannt.
Ja, also wir versuchen da, manche Projekte machen wir alle zusammen. Unser Vater arbeitet auch nach wie vor, also der ist dieses Jahr 80 geworden. Und wir versuchen ihn immer, sagen ihm auch bitte nicht mehr so viel auf die Leiter, aber dann gehe ich einmal um die Ecke und gucke wieder in den Raum, dann balanciert er ganz oben auf der Leiter und hängt ein großes Gemälde. Das ist auch nicht aus ihm rauszukriegen, das ist auch in Ordnung. Und er hat auch nach wie vor einfach ein super Gespür, was Rahmung anbelangt oder tolle Ideen, was Kataloge angeht. Und mein Bruder, wir versuchen das so ein bisschen aufzuteilen ab und zu, dass jeder sich so einem Projekt widmet. Dadurch, dass ich auch meine eigene Firma gegründet habe 2018, kann nicht immer jeder überall gleich viel Input geben, aber das ist auch okay. Wir gucken alle einmal drauf. Ich glaube, denk mal, das ist ja bei vielen Unternehmen dann so, wir gucken alle einmal drüber und geben nochmal irgendwie so unser Go oder ein letztes paar Anmerkungen. Aber jeder hat so seine eigene Projekte ein bisschen und sagt, ach, ich mache eine Ausstellung für Weihnachten auf Sylt oder jetzt zum 30 Jahre hat mein Bruder einen ganz tollen Katalog gemacht für den Künstler Heini Linkshänder und auch die Ausstellung zusammengestellt und kuratiert.
Dass ihr eine Zweigstelle auf Sylt habt, hast du vorhin schon gesagt und jetzt eben auch nochmal, die feiert eben dieses Jahr, das ist das Besondere daran, 30-jähriges Jubiläum schon. Inwiefern, würdest du sagen, unterscheiden sich eure beiden Standorte, also was die Kunden angeht, was die Interessen angeht und demzufolge auch die Programme?
Das ist jetzt, wenn man sagt Hamburg-Sylt, würde ich sagen, es ist schon irgendwo ähnlich.
Ja.
Weil mein Vater hat auch damals, als er die Galerie gegründet hat, sich hauptsächlich erstmal auf die norddeutschen Impressionisten und Expressionisten konzentriert. Speziell auf zwei Gruppen. Einmal den Hamburgischen Künstlerclub, der sich 1897 zusammengefunden hat. Und die Hamburgische Sezession, und das waren die Expressionisten, die haben sich 1919, haben die Sezession gegründet. Und dann war das die Galerie hier auf Sylt, eine Zweitstelle. Und es sind auch viele Kunden, die wir aus Hamburg kennen, die hier auf Sylt im Sommer sind, aber dann doch eher hier für die Freizeit sind, mehr Zeit haben, mehr Muße, sich darauf einzulassen. Und ja, aber mittlerweile lockt Sylt auch ein größeres, also auch ein internationaleres Publikum an. Und mein Vater ist zum Teil auch auf Sylt, also der ist als Kind nach Sylt gekommen und ist hier zum Teil aufgewachsen. Dadurch hat er auch enge Verbindungen zu den Syltern und hat sich als Zweitstelle wirklich bewährt.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist in Schleswig-Holstein aufgewachsen und hast danach, also das wird jetzt niemanden wundern, Kunstgeschichte studiert und zwar in London. Und danach, las ich, bist du direkt in die Londoner Kunstszene eingetaucht, also hast für Antiquitätenhändler gearbeitet, für Antikmärkte, glaube ich auch, und auch für das Auktionshaus Christie's. Was genau hast du dort jeweils gemacht und was waren wohl die entscheidenden Lektionen, die du dort mitgenommen oder gelernt hast?
Also ich habe verschiedene Antikmärkte selber gearbeitet, habe ich nicht, aber ich war fast jede Woche eigentlich auf dem Antikmarkt. Da gibt es in London auch, je nachdem an welchem Tag in der Woche, gibt es verschiedene tolle Antiquitätenmärkte. Ich habe für Mallet Antiques gearbeitet. Das war ein sehr guter Antiquitätenhändler. Und dann habe ich bei Christie's im Altmeister Gemälde Department eine Zeit lang ja eigentlich eher Praktika gemacht. Und dann habe ich für einen Gemälderestaurator gearbeitet, der für Christie's die ganzen Sachen restauriert hat. Und ja, das war sehr besonders. Also ich meine, ich hatte, wie gesagt, schon dieses Handhaben und Hantieren von Kunst, das war bei mir sowieso gegeben, aber dann doch nochmal diesen Blick wirklich auf ein Gemälde und was über die Jahre damit passiert ist, ob das jetzt je nachdem, in welchem Haushalt das hing. Also da gibt es ja verschiedene, jetzt Raucherhaushalt zum Beispiel, hat einen ganz starken Einfluss auf die Leinwand. Ja, und da habe ich dann Gemälde gereinigt. Da habe ich sehr viel noch dazu gelernt. Und ich weiß, eins der ersten Gemälde, die mir hingelegt wurden, war so eine typische Winter Szene mit ganz vielen Menschen drauf. Habe ich noch gesagt, so, ach, ein Bräugel. Dann haben die gesagt, nee, das wurde gerade versteigert als Follower off. Und dann habe ich angefangen, das Ganze in Ruhe zu reinigen und habe ganz präzise, muss man natürlich arbeiten. Und dann habe ich einen Baumstamm und dann habe ich mit meinem Wattestäbchen da gereinigt und war da so einen halben Tag dran zugange und habe dann gemerkt, ach, da kommt irgendwas Rotes darunter hervor und habe die Signatur vom Bräugel entdeckt.
Okay, das war gleich mal das Erste.
Also die war komplett, die hat man gar nicht gesehen.
Ja.
Also das war wirklich so verschmutzt, dieses Gemälde. Und es wurde aber, so, und dann habe ich das weitergereicht, wieder an den, dem der Betrieb gehörte und habe gesagt, ich habe einfach gesagt, gemeldet, ich habe hier was entdeckt. Und dann wurde mir das Bild auch relativ schnell
entrissen,
genau. Und dann wurde mir irgendwas anderes gegeben und so setzte ich mal hier ran. Und das war eigentlich ein Praktikum, wo sie mir schon gesagt hatten, das sollte irgendwie 2 Wochen gehen oder so. Und dann hatten die, es kann auch sein, dass das noch während meines Studiums war. Und dann hatten sie dann gesagt, ach nee, bleib doch noch ein bisschen und so, machst dich gut. Und die haben auch gesagt, und dann habe ich einen großen Umschlag am Ende bekommen und habe relativ viel Geld da verdient. Also es war auch so ein bisschen, war schon vorher gesagt, ja, wir müssen erst mal gucken, ob du dafür überhaupt ein Händchen hast. Und das Gemälde habe ich aber allerdings nie wieder, also wie gesagt, ich erinnere sowas ja ganz gut, das habe ich nie wieder gesehen. Also es ist mir jetzt nicht noch mal über den Weg gelaufen. Kann ja noch kommen.
Ja, ja. Und wie ging es dann weiter? Wo bist du anschließend hingegangen?
Ja, dann habe ich relativ viele. Also in London, es ist schon als Kunsthistorikerin nicht einfach.
Okay.
Ich hoffe, es hat sich so ein bisschen geändert im Sinne von, was jetzt so Praktikas angeht. Meine Mutter da mal so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, von einem zum nächsten gereicht. Und dann hatte ich eine Freundin, mit der habe ich zusammen studiert und die hat damals eine Stelle in Berlin angenommen.
Ja.
Und dann hat die zu mir gesagt, du, die suchen hier noch nach Leuten und wie wär's?
Okay. Das war bei einer Galerie dann auch?
Nee, das war das Online-Auktionshaus Auktionata.
Okay.
Und ich fand damals, ehrlich gesagt, ziemlich spannend, dass ich gedacht habe, mich interessiert, ob sich der Markt wirklich dahin entwickelt, weil das war damals noch gar nicht so, dass jetzt viele Auktionen online waren.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, auch du da, why not? Ich gucke mir das mal an.
Ja.
Und das habe ich dann gemacht und wurde trainiert als Auktionatorin. Also habe mich einmal die Woche mit einem Speech Coach getroffen, der mit Schauspielern arbeitet sonst. Jetzt zum Lernen war das sehr interessant, muss ich sagen.
Glaube ich.
Und während ich noch da war und ein bisschen unzufrieden mit meiner Position, hat mein Vater dann irgendwann zu mir gesagt, du sag mal, kannst du dir nicht vorstellen, eventuell auf Sylt noch eine Galerie aufzumachen? Und dann habe ich das erstmal abgelehnt und habe gesagt, oh nee, also ich werde hier gerade ausgebildet als Auktionatorin und irgendwie so, aber er hatte das erwähnt und dann bin ich nach Sylt gekommen und dann hat er gesagt, du, ich habe da in Keitum eine Immobilie gesehen und das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Willst du dir die nicht mal angucken? Habe ich gesagt, ja, wir können angucken. Können wir uns die gerne. So, und dann habe ich mir diese Immobilie angeschaut als eventuelle Fläche für eine Galerie und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt zurück nach Berlin und ich mache da jetzt erstmal weiter. Und dann, während ich in Berlin war, saß in meiner Wohnung und habe irgendwie so häufig drüber nachgedacht, was könnte ich für Ausstellungen machen, wie würde ich die, habe Titel aufgeschrieben, habe angefangen, wirklich den Grundriss von dieser Immobilie, dann habe ich, was würde ich wohin hängen und wo würde ich meinen Schreibtisch hinstellen. Und ich war im Kopf dann irgendwie total damit beschäftigt. Und dann habe ich aber nicht nach außen getragen. Und als ich dann das nächste Mal auf Sylt war, hat er zu mir gesagt, und da war das dann, dass ich relativ unglücklich war mit meinem Job. Und dann hat er gesagt, du, übrigens, die Immobilie, die ist noch zu haben. Und irgendwie haben wir dann gesagt, komm, das machen wir jetzt.
Okay.
Bin ich dann damals hier nach Sylt gezogen und habe die Galerie dort geleitet.
Also das war dann quasi ein Ableger des Ablegers, oder wie?
Ja, und das war schon besonders. Da hatte so seinen eigenen Flair.
Und gibt es jetzt diese Galerie auf Sylt noch? Habt ihr da jetzt dann demnach zwei?
Oder? Nee, also ich habe dann ab 2016 habe ich mehrere Runden für Christie's in London. Die hatten damals noch einen Ableger in South Kensington. Da haben die alles, was so Zweitmarktware, also auch richtig gute Ware, aber was sie jetzt nicht bei King Street verkauft haben, in dem Haupthaus, ist zu dem Ableger in South Kensington gegangen. Und das waren hauptsächlich auch so Estate Sales, also von Stately Homes, dann die ganzen Interieure von Schlössern. Und ich habe mit einer Freundin, die Spezialistin ist für Altmeistergemälde, haben wir überlegt, wie kriegt man junge Kunden dazu, Altmeistergemälde zu kaufen. Wie gesagt, ist jetzt 10 Jahre her.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es schade, dass ihr hier mit euren Fenstern nichts macht, weil die Kunden laufen ja eigentlich vorbei und die wohnen hier zum Teil um die Ecke und ihr habt nur ein Poster mit einem Gemälde drauf im Fenster und ihr habt 4 große Fenster.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, kannst du dir vorstellen, da was zu machen? Und ich gesagt, ja, klar. Und dann war das damals so, dann hat sie mich vorgeschlagen als Designerin, um diese Fenster zu kuratieren mit Sachen, die in die bevorstehende Auktion gegangen sind. Dann haben die von Christie's gesagt, ja, können wir gerne, wir würden dafür ein Fenster bereitstellen.
Okay.
Da habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Und dann war das kurz nach einer Vernissage, die ich hier auf Sylt hatte. Dann haben die mir einen Katalog geschickt und haben gesagt, ja, hier raus aussuchen. Also einmal aus Altmeister Gemälde-Auktion und einmal aus einer Interiors Auction. Und dann hatte ich mir da Sachen zusammengesucht und dann haben mich kurz vorher angerufen und haben gesagt, die hätten sich das nochmal überlegt und wie ich das denn finden würde, wenn ich doch alle 4 Fenster gestalten würde. Und ich hatte, für das eine Fenster hatte ich einen Tag Zeit. Und da habe ich gesagt, ja, wie lange habe ich denn für die 4 Fenster Zeit? Ja, auch der eine Tag. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und habe ich gesagt, ja, wäre ja blöd, Nein zu sagen. Mache ich. Und dann habe ich weitere Sachen aus den Katalogen ausgesucht und bin dann nach London gereist und habe in einem Tag, und ich habe in die Nacht reingearbeitet. Also ich habe, glaube ich, bis 4 oder 5 Uhr morgens mich da an den Fenstern aufgehalten, diese Fenster gestaltet, und die kamen dann eben so gut an. Dann habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Runden gemacht.
Ach ja. Woher konntest du das wohl? Das ist ja ein eigener Beruf eigentlich, ja.
Ja, und diese Serie hieß At Home with Art.
Okay.
Das war dann, die Fenster waren dann so gestaltet wie bei einem Sammler zu Hause. Und es war dann auch zum Teil ein bisschen chaotisch. Ich habe auch gerne so persönliche Sachen da einfach mit reingenommen und habe zum Beispiel ein schönes schwarz-weiß Foto von meinem Großvater. Ich weiß gar nicht, ob denen das überhaupt aufgefallen ist. So ein bisschen. Ich hatte ein Fenster, das war so ein kleineres Fenster. Also die wurden dann hinten mit Wänden abgestellt, sodass du einen richtigen Raum hattest.
Okay.
Dann hatte ich mir da überlegt, es gab aus dem 18. Jahrhundert so einen schönen Sekretär. Und der kam, glaube ich, aus der Sammlung von Coco Chanel. Und dann dachte ich, auch den wollte ich so ein Ankleidezimmer, wo man sich vielleicht fertig macht. Und dann hatte ich einen Vogelkäfig in dem Katalog angekreuzt. Dachte ja, der kann von der Decke hängen und dann hänge ich da irgendwie was drüber. Und am Ende stand ich dann da und wartete auf die Sachen und dann haben 4 Personen diesen Vogelkäfig reingetragen, der irgendwie
riesig war.
Riesig war, der kam natürlich aus einem riesigen Schloss. So, und dann hatte ich aber auch nicht lange Zeit, da habe ich gesagt, gut, dann hängt den da jetzt einfach in den Raum. Und dann ist der Vogelkäfig, es war dann am Ende fast von jedem das lieblingsgestaltete Zimmer, den habe ich dann von innen dekoriert mit Büchern und mit Skulpturen. Und woher ich das kann, weiß ich auch nicht. Aber daraufhin habe ich ja auch so ein bisschen meine Firma dann gegründet, also Heraldian Art.
Deshalb ist das ganz wichtig, diese Genese, ja?
Weil, genau, das ist eigentlich so der Vorreiter.
Ja, das hast du jetzt gerade schon gesagt, dazu geführt, dass du eine Konzeptagentur, kann man es nennen, oder wie würdest du das nennen, was
ja,
du gegründet hast?
Also Heraldian Art heißt die Firma und ich habe mich schon darauf spezialisiert, dass ich wirklich bei Kunden, also ob es jetzt privat oder habe auch schon für Hotels Sachen gemacht und für eine Anwaltskanzlei jetzt gerade. Aber eigentlich macht mir am meisten Spaß, Privatleuten wirklich zu helfen. Wie hängt man Sachen bei sich zu Hause? Vielleicht einen Schwerpunkt für eine Sammlung zu finden, die wirklich aber auch dann wieder zu den Privatpersonen, deren Umgebung passt. Also ich glaube, dafür habe ich auch ein ganz gutes Gespür. Ja, die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen und was zu machen, was ein bisschen ungewöhnlicher ist.
Ja.
Also es ist schon eine Beratung.
Eine Beratung, okay. Also die kommen zu dir, Privatleute oder Firmen, die dann mehr Kunst oder andere Kunst oder überhaupt Kunst in ihre Umgebung integrieren wollen.
Oder, also ich habe zum Beispiel auch in Süddeutschland mal in einem Schloss einfach die bestehende Sammlung umkuratiert und neu gehängt. Die hatten eine Sammlung geerbt und die wollten nicht, dass es genauso aussieht wie schon seit den letzten 2 Generationen. Und da habe ich eine Woche lang 100 Gemälde gesichtet.
Wahnsinn.
Mehr oder weniger. Und dann haben wir ein bisschen aussortiert und ja, viele Werke auch einfach ein bisschen mehr in den Raum gehängt. Die hängen oben fast an der Decke. Aber normalerweise ist es eher so, dass ich helfe, die ersten Kunstwerke zu kaufen. Das sind jetzt auch nicht Projekte, wo ich sage, okay, das dauert einen Monat, sondern es sind dann eher so, man begleitet wirklich Personen über einen längeren Zeitraum. Und ich sehe häufig Sachen, wo ich dann an jemanden speziellen denk. Also ich sehe ein Kunstwerk und denke, ach, das ist das perfekte Werk für XYZ.
Ja.
Und dann schlage ich das vor. Ich arbeite auch viel mit anderen. Dadurch, dass ich eben Kunstgeschichte studiert habe, arbeite ich dann eben auch mit Auktionshäusern zusammen oder auch mit anderen Händlern, mit denen ich zusammen studiert habe. Ich habe natürlich viele Freunde, die in der Kunstwelt sind. Und ja, also es ist ganz individuell. Ich habe ein Projekt in Hamburg, wo wir viel Altmeistergemälde eingekauft haben, aber auch zeitgenössische Skulpturen. Da habe ich ja auch eine Installation mit einem Keramikkünstler in einem Atrium gemacht. Der hat ungefähr 600 handgemachte Fliesen für diesen Atrium, wie so ein portugiesischer Innenhof, aber eben zeitgenössisch und mit einem bestimmten Thema, was zu diesen Kunden passte.
Mhm.
Und einer Figurengruppe, was über 2 Stockwerke geht. Und das sind dann ja ortsspezifische Geschichten. Dann habe ich aufgrund dessen angefangen, Sachen zu designen für den Kunstmarkt. Also ich habe meine eigenen Sockel designt. Die wurden dann 2023 und letztes Jahr habe ich wieder für Christie's gearbeitet, aber diesmal eben in dem Haupthaus in King Street, was South Kensington seit einigen Jahren nicht mehr gibt, weil eben diese Sachen, die dort damals versteigert wurden, werden jetzt hauptsächlich online versteigert.
Ah ja.
Aber das Haupthaus auf King Street gibt's natürlich noch. Und da habe ich 2023 und 2025 für Classic Week mit dem Department für Antike, also Antiquities, zusammengearbeitet. Und da haben wir meine Sockel benutzt. Und dann habe ich auch einen Raum kuratiert, um die Sachen zu präsentieren. Und das sind dann so Sachen, da merke ich dann, irgendwas fehlt mir. Also wie diese Sockel, da habe ich gesagt,
mach ich selber.
Ja, aber irgendwie habe ich nichts gefunden, wo ich jetzt sage, das finde ich spannend. Und dann mache ich das so auf eigene Verantwortung ungefähr selber.
Gibt es denn eigentlich auch oder gab es Anliegen, die du nicht erfüllen kannst oder willst?
Ja, gerade am Anfang hatte ich einen Kunden, der jetzt so hauptsächlich auf Art for Invest.
Mhm.
Und ich verstehe das schon und ich sehe, woher das kommt. Ja, es ist einfach nicht meins. Ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was sowas angeht. Ich würde nie irgendwas verkaufen, wo ich nicht selber dran glaube. Also ich verkaufe auch nichts, was mir nicht gefällt. Das finde ich total schwierig. Ich muss schon wirklich dahinter stehen. Und das ist auch immer so. Und ich glaube, da gibt es andere, die machen hauptsächlich dieses Art for Invest und dann. Aber ich finde das immer, für mich ist das mir zu traurig, wenn ich denke, jetzt habe ich das verkauft und jetzt geht das da in so ein Storage Room und keiner guckt sich das an. Und ich bin halt so glücklich über das Feedback von meinen Kunden, wenn die sagen, oh, ich bin aufgewacht, habe das Gemälde angeguckt und habe mich dran erfreut. So, das gibt mir halt total viel.
Ja, deins ist eigentlich sogar der gegenteilige Entwurf, nämlich Leben mit der Kunst.
Und genau.
Das klingt wunderschön nach einem wunderschönen Beruf, den du dir selber geschaffen hast oder immer noch schaffst. Aber auch du wirst zum Beispiel Pflichttermine haben, so über das Jahr verteilt. Welche sind das? Wo musst du sein? Oder so Flagge zeigen vielleicht oder Kontakte knüpfen. Wie ist das?
Also ich gehe schon gerne auf Messen. Ich bin jetzt nicht jemand, die zu jeder Messe rennt. Ich muss ja auch zwischendurch Sachen umsetzen.
Ja.
Aber ich gehe sehr gerne zu Frieze und Frieze Masters in London. Und TFAF bin ich immer sehr begeistert, was man da sieht. Da lasse ich mich auch immer inspirieren, was jetzt so Präsentationen angeht. Die geben sich da ja schon sehr Mühe mit ihren Ständen.
Wie teilst du dir jetzt zwischen, hast du denn jetzt eigentlich noch verschiedene Standorte? Ja, aber jetzt gerade bist du.
Ja, also ich habe ja mittlerweile auch auf Mallorca was aufgemacht.
Genau. Erzähl doch davon noch.
Ja. Nach Sylt bin ich nach Hamburg gezogen. Also ich habe dann mehr eben in diesem Bereich gemacht, die Firma gegründet und dann habe ich gesagt, so, dann haben wir Kitem diesen Standort zugemacht. Bin dann nach Hamburg gezogen, weil ich dachte, ja gut, dann bin ich von Hamburg auch so ein bisschen einfacher in London und wo auch immer es mich hin verschlägt.
Ja.
Und dann bin ich 2020 über einen Job, ich habe einer Freundin geholfen, die ein Magazin hat und über Kreative berichtet und hat mich gebeten, ob ich mitkommen würde nach Mallorca, um eigentlich ihre Fotoshoots so ein bisschen zu stylen. Dann haben wir uns auf Mallorca getroffen. Und ich habe in der Zeit ein Buch korrigiert, was ich geschrieben habe über Heini Linkshänder, über den Künstler, den wir jetzt auch gerade wieder ausstellen. Und dann habe ich gesagt, du, wenn ich 2 Stunden am Tag von meinem, das Buch ist eigentlich fertig, aber ich muss noch mal drüber lesen, dann komme ich gerne mit und helfe dir aus.
Okay.
Und dann, ja. Und dann bin ich nach Mallorca gekommen, habe ihr geholfen, habe sehr nette, sehr interessante, kreative Menschen kennengelernt, die alle offen waren und mich auch so herzlich aufgenommen haben. Ich wurde eingeladen zu Abendessen und dann habe ich bei Freunden meiner Eltern gewohnt und bin dann immer länger dort geblieben. Und irgendwann, jetzt habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, du, ich glaube, ich kann mir das irgendwie hier auf Mallorca vorstellen. Und ich hatte immer den Traum, unter einem Dach eine Artist Residency, by Appointment Galerie. Mir war am Anfang von dem Jahr, in dem Jahr klar, dass ich umziehen möchte. Also ich wollte aus Hamburg wegziehen und hatte überlegt, vielleicht wieder nach London zu ziehen. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, du, ich könnte mir das hier irgendwie vorstellen. Und dann hat er darauf ganz relaxed gesagt, so ja, ich habe auf deinen Anruf schon gewartet.
Aha.
Weil ich wollte in den 90er Jahren auf Mallorca schon was aufmachen. Aber deine Mutter hat mir das damals nicht erlaubt. Und irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, so jetzt.
Das ist Schicksal.
Genau. Und dann habe ich mich dort umgeschaut und irgendwann die richtige Immobilie gefunden. Dann haben wir umgebaut. Dann hatte ich einen Artist, der erste Artist in Resident, Vicente Hirmas. Der hat an der HFPK in Hamburg studiert. Dort habe ich den auch kennengelernt. Und das war dann gleich irgendwie ein Glücksgriff, weil der hat mir wirklich extrem viel geholfen. Wir haben dann unter einem Dach gewohnt und dieses Haus eigentlich zusammen gestaltet, komplett.
Ja.
Wir haben Möbel aus dem Erdgeschoss ins zweite Stockwerk getragen. Wir waren einige Monate am Rumräumen.
Okay. Artist in Residence, ja.
Genau. Der ist dann auch, also es war dann auch wirklich... Der ist am Ende über ein Jahr geblieben.
Okay.
Der hatte schon eine Einzelausstellung in Chile im Kalender stehen und dann wurde das Datum geändert. Und dann hat er damals zu mir gesagt, ja, jetzt ist die Ausstellung erst, ich sag mal, ein halbes Jahr später. Wie siehst du das? Und ich habe gesagt, du, für mich ist eindeutig, ich bin glücklich, wenn du da bleibst.
Ja.
Und dann war das auch eine tolle Fügung, weil die Galeristin aus Santiago, die hat mich dann eingeladen als Gastkuratorin.
Mhm.
Dann bin ich nach Santiago gereist und habe seine Ausstellung dort kuratiert.
Ja. Ja, also ich glaube, es war nicht zu hochgegriffen zu sagen, dass es nicht reicht, wenn man über dich sagt, du bist Kuratorin und Galeristin. Ja, also das ist schon ein sehr, sehr viel breiteres, ja, größeres Spektrum. Wenn man dich googelt zum Beispiel, ja, dann findet man sehr schnell sehr viele wunderhübsche Porträts, Interviews und Fotostrecken über dich. Also in deiner, ja, wirklich sehr wunderbar aussehenden Umgebung auf Mallorca. Es ist also ein altes Townhouse, angefüllt mit Antiquitäten und natürlich zeitgenössischer Kunst. Wie wichtig ist heutzutage, also gerade speziell für euer oder in diesem Fall dein Geschäft, dieser mediale Aufschlag, also diese Präsenz auch in den sozialen Medien? Und achtest du da auf irgendetwas speziell, jetzt sagen wir bei der Gestaltung deines Instagram-Accounts?
Also ich bekomme schon relativ viel jetzt. Also ich hatte dann für das Heraldian Townhouse, heißt es, auf Mallorca, hatte ich einen großen Artikel in How to Spend It von Financial Times. Und darüber habe ich schon viel Aufmerksamkeit bekommen. Und speziell auch, wie gesagt, dieses Heraldian Townhouse auf Mallorca ist by appointment. Alleine, also es ist ein sehr großes Haus, sind 650 Quadratmeter. Und ich mache das dann auch ziemlich individuell. Ich gestalte das dann. Ich freue mich dann auch. Manchmal melden sich Gruppen an. Das ist schon dann auch eine intime, private Atmosphäre, wenn ich Besucher bekomme. Und ich glaube, eben über diesen Artikel in der Financial Times habe ich international viel Aufmerksamkeit bekommen, worüber dann wieder die Leute halt Bescheid wissen. Die e-mailen mir, machen Termin aus. Ich habe mehrere Hotels, die auf Mallorca sind, die eben auch diesen Artikel gesehen haben. Wenn die Kunden aus Amerika haben, die an Kunstinteresse haben, dann schicken die zu mir. Also da muss ich schon sagen, dass das wichtig in dem Sinne war oder ist. Mein Instagram kriege ich auch viel positives Feedback. Also ich habe 2018, als ich damals die Galerie auf Sylt zugemacht habe, habe ich irgendwie gedacht, so jetzt möchte ich irgendwas für mich machen. Und dann habe ich damals mir so einen Fotokurs rausgesucht, der in Provence, das war so ein Photography Retreat hieß es. Okay. Und das waren 5 Tage, hat man von Fotografen gelernt und ich hatte immer eine gute Kamera, aber ich habe eigentlich immer auf Automatik fotografiert. Und ich habe immer gerne fotografiert. Und dann habe ich dann eben gelernt, wie ich mit der Kamera manuell alles einstelle, um ein schönes Foto zu machen. Und mir ist das schon wichtig. Also ja, weil gerade dieses, worauf ich mich spezialisiert habe, wie Sachen eben zusammengefügt werden, wie sie präsentiert werden, gehört das irgendwie so ein bisschen dazu. Aber ich glaube, das muss jeder irgendwie so ein bisschen für sich. Wir haben hier bei unserer Galerie, in Galerie Herold, hier auf Sylt und in Hamburg, legen wir noch sehr viel Wert auf gedruckte Kataloge und Bücher und postalisch zugesendete Einladungen.
Ja.
Und da haben wir zum Beispiel, also das, wovon ich gesprochen habe, diese At Home with Art Schaufensterserie, die haben wir dann während der Pandemie übertragen als Katalog. Und zwar haben wir, weil wir unsere Galerien geschlossen waren, haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt? Normal in einer Galerie wartet man sozusagen auf den Besucher und das ging ja zu der Zeit nicht. Und dann haben wir Kataloge produziert bei uns zu Hause. Also wir haben die Werke, die wir normalerweise in der Galerie ausstellen würden, haben wir bei uns zu Hause gehängt und fotografiert und haben da 2 Kataloge at home with art gemacht.
Ja, verstehe.
Und dann bei mir zu Hause, bei meinem Bruder zu Hause und bei meinen Eltern zu Hause, also bei meinem Bruder und seiner Frau.
Familienunternehmen halt, ja. Jeder wird eingeschaltet.
Genau, so. Und das ist auch wirklich schön, wenn man dann eben sagen kann, so Leute, was machen wir?
Ja.
So, wir müssen irgendwie kurz mal umdenken. Und da, ich glaube, unsere Kunden sind wirklich, die sammeln auch unsere Kataloge. Helmut Schmidt war ein guter Kunde meines Vaters.
Okay.
Der hat das alles aufbewahrt. Und auch die Einladungen stellen sich viele Leute hin. Und das ist schon, das wird wertgeschätzt.
Ja, ja.
Also ich glaube, da mit sozialen Medien muss jeder schauen, ob er das mag und wie man das einsetzt. Aber genau, und ob es zu einem passt.
Mm.
Und ich habe bei meinem, also ich glaube, ich benutze auch keine Fotos zum Beispiel, die ich nicht gemacht habe. Es sei denn, dann würde ich das speziell sagen. Aber meistens sind es wirklich, ich würde sagen, zu 90% sind es auch meine eigenen Fotos. Mittlerweile natürlich dadurch, dass viel bei mir fotografiert wurde, kommen dann auch ab und zu Fotos von Fotografen dazu. Aber
ja, es fließt alles, geht alles ineinander über. Dein ja, Leben, dein genau. Beruf, deren Beruf.
Ja, schon so ein bisschen. Ja.
Liebe Katharina, jetzt könnte ich noch sehr lange mit dir plaudern. Aber wir kommen jetzt schon zum Schluss und damit zu den beiden letzten Fragen in diesem Podcast, die wir jedem Gast stellen, so auch dir jetzt. Die erste, Katharina, die lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum? Und natürlich auch warum?
Also ich habe mir natürlich schon den einen oder anderen Podcast von euch angehört und war darauf vorbereitet. Und ich muss dazu sagen, also man kann mich gerne kontaktieren, weil ich bin so jemand, ich kenne viele so ungewöhnliche Museen. Also ich mag so gerne so kleine Museen und Hausmuseen oder wenn so Künstlerhäuser oder sowas. Aber wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, mein Lieblingsmuseum, wo ich mich sehr wohl fühle, ist im Victoria and Albert Museum in London.
Ja.
Einfach, weil ich zu diesem Museum habe ich so eine spezielle Verbindung. Und zwar habe ich sowohl meine Bachelorarbeit als auch meine Masterarbeit in der Bibliothek dort geschrieben. Und wenn ich in London bin, gehe ich immer ins Victoria and Albert Museum.
Verstehe. Und jetzt, Katharina, kommt die letzte Frage. Wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk schenken würde, du kannst jetzt jedes Kunstwerk auf der ganzen Welt aussuchen, egal wo es hängt, wem es jetzt gehört. Welches hättest du dann gerne?
Dann würde ich aus dem Folkwang Museum,
ja,
was ich auch jedem empfehlen kann, würde ich von Paul Gauguin die Kelp Gatherers. Kelp ist Seetang.
Ja.
Das ist, glaube ich, aus dem späten 19. Jahrhundert, irgendwie 1890. Und das hat mich irgendwie berührt. Das ist gar nicht mal so eine aufregende Szene, sondern eigentlich tragen die Menschen da den Seetang. Ich glaube, das ist in der Bretagne. So. Die haben diese bretonischen Hüte auf. Ich weiß gar nicht, wieso mich das so berührt hat. Vielleicht hat es mich irgendwie, haben meine Vorfahren auf den Orkney-Inseln das Gleiche gemacht.
Ja.
Aber ich wollte eigentlich am liebsten, ich bin auch wirklich vor diesem Bild einfach stehen geblieben. Und ja, es hat mich einfach berührt, dieses Bild. Also es ist auch so richtig hängen geblieben.
Sehr schön. Liebe Katharina, ich danke dir sehr für dieses schöne, spannende Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war Folge 136 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.